Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Elisabeth Nia, Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Ich habe zwei kurze Fragen, bevor wir auf diesen Tag schauen mit seinen Themen. Gibt es in der SPD genug Leute, die Ahnung von Wirtschaft haben?
Ach, in keiner Partei gibt es genug Leute, die Ahnung von Wirtschaft haben. Da ist immer noch Luft nach oben überall.
Okay. Alles klar, gibt es in der SPD besonders wenig Leute, die Ahnung von Wirtschaft haben? Dann frage ich mal so.
Nee, das finde ich nicht. Einfach dadurch, dass die SPD so lange regiert und so viel mit Betriebsräten auch zu tun hat und Gewerkschaftern, die irgendwie Unternehmen von innen kennen, glaube ich schon, dass da viel Anschauung und Wissen und so da ist. Aber ich glaube, es gibt in der SPD viele, die eine andere Meinung zu wirtschaftspolitischen Fragen haben als ich beispielsweise.
Okay, das ist sehr pluralistisch von Ihnen. Zweite Frage, dreht sich um ein anderes Thema, das wir heute besprechen. Gibt es in der Union genug Leute, die Ahnung vom Klimaschutz haben?
Also ich glaube, die handeln zum Teil wieder besseres Wissen. Also die Union hat ja mit diesen Themen so lange gerungen und hat eigentlich auch seit der Zeit, als Umweltminister Klaus Töpfer den Anfang gemacht hat mit Debatten über Ökosteuern und dann als unter Umweltministerin Angela Merkel, eigentlich so eine lange Diskussion, der jeder, der da auf Parteitagen war, schon mal für irgendwas mitgestimmt hat zum Thema. Ich fürchte, da liegt es nicht am Wissen und an Kenntnissen, sondern da liegt es an Bereitschaft, wirklich einen Schritt nach vorn zu machen.
Okay. Wir nehmen uns beide Lager und auch beide Themen mal vor. Debatte um die Grundrente ist ein Anlass. Außerdem der Klimaschutz, gerade in den Nachrichten gehört, der Petersburger Klimadialog, der gerade statt, Petersberger Klimadialog, der gerade stattfindet, heute die große Konferenz in Bonn mit Elisabeth Nia. Und auf eines freue ich mich besonders, wir werden darüber sprechen, was ein guter Chef ist. Das dürften sich 42 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland immer mal wieder fragen. Antworten zum Ende dieser Radiostunde oder auch am Ende von 30 Minuten Podcast, wie auch immer Sie dabei sind. Seien Sie herzlich willkommen. Diese große Koalition hatte ja bisher einen Kitt, der aus Geld bestand. Da war bisher immer so viel Steuergeld in Aussicht, dass alle ihre Wunschprojekte bekamen. Und jetzt ahnen wir seit letzter Woche, seit der Steuerschätzung, so viel ist es doch nicht. Und siehe da, auf einmal geht es wieder um ein Entweder-Oder. Entweder Steuern senken oder Sozialausgaben erhöhen. Hätten Sie da so einen ersten Reflex, wo Sie sagen, Entweder-Oder-Oder?
Ja, es ist so ein bisschen schade, dass in der letzten Legislaturperiode zum Beispiel beim Thema Rente so viel Geld für aus meiner Sicht falsche Projekte ausgegeben worden ist. Also ich fände so die Rente ab 63 verzichtbar, weil davon ohnehin nur eine sehr kleine Gruppe von Leuten, die es vielleicht auch gar nicht so nötig haben, profitiert haben. Ich fand die Mütterrente falsch, weil die nicht vom Einkommen abhängt, sondern an alle ging. Jetzt gibt es ein teures Rentenprojekt mit der Grundrente, was wirklich gegen Altersarmut wahrscheinlich helfen würde. Und das wird wahrscheinlich, wie Sie sagen, dem Kassensturz zum Opfer fallen. Ich halte es gut für möglich, dass beides nicht kommt. Also weder die Soli-Absenkung, also die Steuersenkung, als auch die Rente. Ich glaube aber auch, dass die Parteien mindestens bis zur Europawahl da noch kräftig drüber streiten wollen, weil beide mit ihren Forderungen im Gespräch bleiben wollen. Also die SPD wünscht sich die Debatte über Rente und die Union die über Steuersenkung.
Aber ich verstehe Sie schon richtig, diese Grundrente, die die SPD ja vor allem propagiert, die sicherstellen soll, dass Menschen, die lange eingezahlt haben, mehr als 35 Jahren, eben ein gewisses Level da erreichen und nicht ganz unten auf Sozialhilfeniveau landen, die wäre notwendig und dringend geboten.
Ja, und das ist übrigens auch eine Idee, die fast alle Parteien richtig finden. Die SPD und ihr Minister, der zuständige Arbeitsminister Hubertus Heil oder auch Sozialminister, hat jetzt zwar einen Gesetzentwurf dazu vorgelegt, aber die Idee wurde auch schon von Ursula von der Leyen zum Beispiel propagiert, als die noch zuständige Rentenministerin war. Selbst die FDP, die es ja sonst normalerweise nicht so mit zusätzlichen Sozialausgaben hat, ist im Kern dafür, denn das ist eigentlich auch kein linkes Projekt, dass man sagt, jemand, der so lange Beiträge gezahlt hat, muss am Ende da auch mehr rauskriegen als jemand, der keine Beiträge gezahlt hat. Das ist ja der Kerngedanke. Mhm. Über die Umsetzung kann man lange streiten, aber dieses Anliegen, da geht es ja eigentlich eher um Leistungsgerechtigkeit, um Leistung und Gegenleistung und genau, also ja. Rentabilität. Das ist eigentlich kein wirklich linkes Projekt.
Es wird jetzt gestritten zum Beispiel über die Frage, wie finanzieren wir das denn gerade angesichts der Tatsache, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln wie bisher oder in der Erwartung nicht so sprudeln werden, muss man ja im Moment noch sagen. Da kommen jetzt die beiden SPD-Minister, Finanzen Olaf Scholz und Soziales Hubertus Heil und sagen, naja, wir nehmen ein bisschen mehr aus den Sozialkassen, Rentenversicherung, Krankenversicherung. Das hat mich gewundert, ehrlich gesagt, weil ich doch immer dachte, gerade den Sozialdemokraten liegt es am Herzen, den Faktor Arbeit nicht weiter zu belasten. Also mal vereinfacht gesagt, die Grundrente lieber über eine möglicherweise eingeführte Vermögenssteuer von Reichen zu finanzieren, als jetzt wieder bei denen, nämlich bei der Mittelschicht, die sowieso schon ganz viel tragen. Wie kommen die auf die Idee?
Das ist absolut richtig, wie Sie das beschreiben. Ich glaube auch, dass Sie das am Ende nicht so machen werden. Also nach allem, was ich höre und recherchiere, ist, dass das auch nicht mehr der letzte Stand ist. Das wird nicht offiziell dementiert, weil es tatsächlich mal in einem alten Gesetzentwurf drin stand, der so um die Osterzeit kursierte.
Achso, der aber jetzt erst so richtig auf den Markt gekommen ist.
Ja, so ist das halt manchmal mit Journalisten.
Wir waren zu langsam.
dass dann manchmal ein Papier kursiert, das schon nicht mehr up to date ist. Und ich glaube, die SPD hat da jetzt verabredet, dass sie nicht irgendwelche Zwischenstände kommentieren. Aber in der Tat war das eigentlich immer ein sozialdemokratisches Anliegen, die sogenannten Lohnnebenkosten, also Sozialabgaben, die ja eher von kleinen Leuten auch gezahlt werden, überproportional, die nicht weiter steigen zu lassen. Mhm. Und diese ganze Operation, also beide Parteien sehen bei dem, was da diskutiert, nicht gut aus. Weil das, was die SPD, ohne da ins Detail gehen zu wollen, was da in dem Gesetzentwurf drin stand, ist ja auch so ein bisschen, wir machen das zwar, aber wir lassen uns nicht dabei ertappen. Deswegen machen wir so einen ganz komplizierten Transfer zwischen verschiedenen Sozialversicherungen. Und die Union sieht auch nicht gut aus. Die sagt immer, Mensch, wir müssen noch eine Bedürftigkeitsprüfung bei dieser Grundrente machen. Und bei der Mütterrente, die die Union durchgesetzt hat, letzte Legislaturperiode, gab es auch keine. Ja. Das ist auch nicht so glaubwürdig.
Mhm. Ja, was auch nicht so gut aussieht, und das ist vielleicht eher eine grundsätzlichere Beobachtung, dass letztendlich, wenn wir das jetzt beobachten, die neue Situation, die wir haben, wir immer wieder in die Situation kommen, sobald diese Marktwirtschaft nicht mehr genug Wachstum hat, nicht mehr genug Steuereinnahmen sprudeln, kriegen wir eigentlich ein Problem auf der Seite des sozialen Ausgleichs.
Ja, ich weiß nicht. Also wir haben ja eigentlich immer noch steigende Einnahmen. Und es kann irgendwie auch nicht richtig sein, dass gleichzeitig die Sozialausgaben von Jahr zu Jahr steigen und trotzdem die Gerechtigkeitsprobleme. Da muss man sagen, es liegt vielleicht nicht nur an dem Geld, das wir ausgeben, sondern auch, wie wir es ausgeben. Ich glaube, wir haben halt viel zu viel Transfers, die in irgendeiner Form an die Mittelschicht gehen, an Leute, die es nicht unbedingt brauchen, und geben zu wenig Geld aus für Infrastruktur, für Schulen, Kitas und so weiter. Und für Investitionen im allerweitesten Sinne. Und ich glaube, einfach dieses mehr Geld ausgeben kann auf Dauer sowieso in der alternden Gesellschaft nicht die Lösung sein. Deswegen wäre ich zum Beispiel dafür, die Grundrente, wenn überhaupt, nur mit einer höheren Altersgrenze einzuführen. Also nicht die Altersgrenze, für, also den Eintritt, den Beginn des Rentenalters nach hinten zu schieben.
Also von 67 noch weiter nach hinten?
Langsam, ja. Mhm. Und diejenigen, die körperliche Probleme haben, müssten dann eben Erwerbsminderungsrente bekommen oder mehr Unterstützung bei Umschulung aller Art. Aber ich glaube, es gibt ja genug Länder um uns herum, die es so machen. Man müsste auch dafür sorgen, dass das Alter 67 schneller erreicht wird. Aber die Leute sind fitter. Es gibt so viele Rentner, die Zahl steigt ständig, die in irgendeiner Form noch weiterarbeiten. Es gibt auch viele Umfragen, die zeigen, dass die Leute gerne länger arbeiten wollen. Viele erstmal Rente wollen und dann hinterher dann doch in irgendeiner Form was machen. Also da muss es intelligentere Formen des Übergangs ins Rentenalter geben, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich auch. Das finde ich, ist für mich eine ganz wichtige Gedanke, dass wir aufhören mit dieser Logik, dass man bis zum 65. oder 67. Lebensjahr Vollzeit arbeitet bis zum letzten Tag und danach in die komplette Leere fällt. Also da müsste es ja wirklich denkbar sein, viel länger rauszugleiten.
Ja, und in anderen Ländern ist das ja auch normal. Also in der Schweiz ist es völlig selbstverständlich für viele Arbeitgeber, dass sie mit einigen Beschäftigten 80% Verträge, am anderen 70% Verträge. Das ist was in Deutschland auch kommt. Wir sind Teilzeit-Weltmeister international. Allerdings gibt es bei uns auch viele Teilzeitkräfte, die es nicht freiwillig machen, weil Arbeitgeber die dann eher in geringfügige Beschäftigung drängen.
Also es gibt genug Grund für grundsätzliche Fragen. Manche würden vielleicht sogar sagen Systemfragen. Nicht nur Kevin Kühnert, der Juso-Chef, hat das ja beflügelt. Verdammt. Gesamte liberale Eliten, sage ich. Und bevor Sie denken, jetzt hat der Moderator auch noch Tourette, bitte ich Sie einfach gleich weiter zuzuhören. Sie an Deutschlandfunk Kultur. Diese verdammten liberalen Eliten, das ist kein Fluch, das ist ein Buchtitel. Carlo Strenger hat es geschrieben, der israelische Psychologe und Philosoph. Heute erscheint es auf Deutsch. Frage an meinen heutigen Gast, die Wirtschaftsjournalistin Elisabeth Nia. Fühlen Sie sich angesprochen?
Man soll sich ja nicht selber als Elite irgendwie bezeichnen, das fände ich vermessen, aber ich glaube, dass er Leute wie mich meint wahrscheinlich.
Ja. Ich denke auch, er hat auch heute Morgen meinem Kollegen, der ihn interviewt hat, als der das sozusagen in der dritten Person machte, gesagt, übrigens, Sie sind auch angesprochen. Also insofern, ich glaube, wir sind da schon insgesamt mit angesprochen, aber versöhnlich ist auch der Untertitel zu diesem verdammten liberalen Eliten, wer sie sind und warum wir sie brauchen. Ich finde diese Debatte spannend, gerade heute, weil sich ja schon die Frage stellt, was ist denn schiefgelaufen, dass dieser Supermix Demokratie und Marktwirtschaft so sehr unter Beschuss steht. Carlo Strenger hatte eine knappe Analyse, die wir mal kurz einspielen.
Die Fehler, die sieht man in den Medien tagtäglich. Und das ist eine herablassende Tendenz, den anderen eigentlich überhaupt nicht zuzuhören. Oder ihnen nur dann zuzuhören, sozusagen, um politisch korrekt zu sein.
Teilen Sie diese Analyse von Carlo Strenger?
Nicht wirklich. Also ich wehre mich da immer so ein bisschen dagegen. Natürlich müssen alle Journalisten und auch gerade diejenigen, die in diesem klischeehaften Berlin-Mitte arbeiten und wie ich selber dann vielleicht auch noch in Prenzlauer Berg leben und so, also alle möglichen Klischees erfüllen, sich da selbst immer befragen. Aber ich finde, also ich fahre zum Beispiel ständig in Deutschland durch die Gegend. Ich war letzte Woche im tiefsten Westdeutschland in Ludwigshafen und bin nächste Woche in Rostock auf einer Reportage im Wahlkreis von Philipp Amthor und erlebe natürlich auch selbst in der Schule meiner Tochter, dass die Sporthalle ein halbes Jahr nicht genutzt wurde, weil da Flüchtlinge drin wohnten und so weiter und so weiter. Also ich glaube, wir sollten uns da auch nicht immer zu so einer kollektiven Selbstgeißelung hinreißen lassen, sondern eher das als Anlass nehmen, den Job vielleicht noch ein bisschen besser zu machen. Ich sehe es auch zwiespältig, zum Beispiel Emmanuel Macron hat ja die ENA, die Elite-Schule, zur Disposition gestellt in Frankreich. Ich glaube, Frankreich hat ein viel stärkeres Kastensystem als Deutschland mit weniger Durchlässigkeit. Wenn man einmal in einem bestimmten Berufszweig drin ist. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen Schuldeingeständnis. Ne? Man gibt seinen Gegnern natürlich damit auch immer ein Stück weit recht, wenn man sowas macht.
Ja, das stimmt. Ich mag diese Erzählung, diese strenge Erzählung aus einem anderen Grund auch nicht, weil ich nämlich manchmal die Befürchtung habe, die hat so was Therapeutisches. Also, dass man so sagt, ach ja, wir haben nicht genug zugehört. Wir haben irgendwie euch nicht ernst genommen. Das hat so was Paternalistisches, weil damit auch ja, so mitschwingt. Am Ende machen wir aber doch alles genauso, wie wir es vorher vorhatten. Wir hätten bloß ein bisschen mehr zuhören müssen.
Ja, und ich glaube, es ist...
Also das ist jetzt eher bezogen auf die politischen Eliten sicherlich, ne?
Ja, und also ich glaube, es ist total notwendig, Interessenkonflikte auch hart zu benennen. Und da hat mich jetzt wirklich auch so ein bisschen gestört, diese ganze letzte Diskussion um System und Kevin Kühnert mit seiner Kapitalismuskritik und so weiter. Ich habe den Eindruck, dass es da im Moment manchmal auch so ein bisschen die eigentlichen Knackpunkte da so ein bisschen untergehen in dieser allgemeinen Grundsatzaufgeregtheit.
Also, nämlich welche?
Naja, also Leute, die eigentlich konkrete Probleme benennen. Meinetwegen, es gibt zu wenig bezahlbaren Wohnraum in der Stadt wie Berlin oder es droht Altersarmut für eine bestimmte Gruppe, vor allem in Ostdeutschland, die langzeitarbeitslos war und nicht genug Rentenbeiträge eingezahlt hat. Probleme, die man real lösen müssen, werden im Moment, finde ich, sehr, sehr schnell so immer gleich auf System geschoben. Und ja, ich finde, es ist an der Zeit, auch mal vielleicht mal wieder daran zu erinnern, dass so das System der sozialen Marktwirtschaft Deutschland irgendwie ziemlich lange Wohlstand verschafft hat. Das geht so ein bisschen unter.
Ja, also dem will ich gar nicht widersprechen und ich glaube die meisten auch nicht. Und doch haben wir ja Krisenphänomene, Krisenwahrnehmung. Sie haben ein paar Punkte genannt. Die Mieten, die Situation dort, die Frage von Altersarmut. Und letztendlich hängt es ja doch sicherlich mit dem Wirtschaftssystem zusammen, das nämlich eine Grundlogik hat, nämlich die Marktlogik. Und wo wir feststellen, offenbar stoßen wir da immer stärker an Grenzen. Und jetzt will ich die ökologische Frage noch gar nicht mit aufmachen. Das machen wir heute auch noch.
Naja, aber der Wohnungsmarkt ist ja eigentlich auch ein Beispiel dafür, dass der Markt teilweise gar nicht funktioniert. Also bei mir im Haus wohnen auf der fast gleichen Quadratmeterfläche Leute, die einen Mietvertrag für 350 Euro haben und Leute, die einen Mietvertrag für 3.500 Euro haben. Weil eine Wohnung jetzt gerade erst neu vermietet worden ist und die anderen haben so einen alten Mietvertrag aus DDR-Zeiten. In beiden Fällen sind das Marktverzerrungen. Also wenn der, oder wenn wir uns über die Macht der Internetkonzerne aufregen, das ist ja gerade ein Beispiel dafür, dass wir keinen funktionierenden Wettbewerb haben und dass die Steuern da nicht zahlen, wo sie tätig sind. Also das, ich glaube, es ist eher, sind eher Beispiele dafür, dass die soziale Marktwirtschaft im Konkreten dysfunktional ist, als grundsätzlich das System nicht gut ist. Und ich glaube, wenn man so, also wir sind ja nun einfach in so einer großen Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten und China und zwei Systemen, die ihre Interessen mit großer Werf sozusagen vertreten und großem Selbstbewusstsein. Und ich glaube, also das passt auch zur bevorstehenden Europawahl. Wenn wir uns da sozusagen der Vorteile unseres eigenen Wirtschaftssystems nicht irgendwie ein bisschen stärker bewusst sind, wo ja doch auch ein großer, starker sozialer Ausgleich funktioniert auf hohem Niveau, schwächen wir unsere Position ohne Not.
Ja, aber möglicherweise müssen wir konstatieren, dass zu viele Leute nicht profitieren. Und sei es nur gefühlt. Ganz häufig sind es ja gar nicht wirklich die materiellen Situationen. Also gerade wenn wir zum Beispiel auch nach Ostdeutschland schauen, wo es ja sicherlich allen Menschen materiell besser geht als noch zu Zeiten der DDR.
Ich wollte gerade
sagen. Aber ganz viele Enttäuschungsgefühle da sind, Abgehängtheitsgefühle, aber auch ganz konkrete, reale soziale Probleme da sind. Wenn das alles nicht so manifest wäre, dann hätten wir ja diese krisenhafte Situation auch der Marktwirtschaft und der Demokratie gerade nicht.
Ja, das stimmt. Aber wie Sie sagen, also die wenigsten von denen, die sich in Ostdeutschland beschweren, würden ihr Auto gegen Trabi eintauschen wollen. Und in China war der Kapitalismus eines der weltweit erfolgreichsten Armutsbekämpfungsprogramme. Und zwar sehr viel mehr als beispielsweise in Indien, wo in der Form nicht das Wachstum durch Unternehmen vorangetrieben wurde.
Aber sehen Sie, das ist gerade ein ganz gefährliches Paar für alle, die ja für die offene und liberale Demokratie sind. Indien als dem weitgehend funktionierende Demokratie und Rechtsstaat, die eben diese sozialen Sprünge nicht schafft, wie sie China schafft, als autoritäres System mit Kapitalismus, das heißt mit einem starken staatlichen Dirigismus, der dafür sorgt, dass die Luft sauberer wird, der dafür sorgt, dass die Mittelschichten schneller aufsteigen. Das ist ja geradezu ein Werbeprogramm für autoritäre Herangehensweisen.
Naja, also es stimmt, dass Demokratie und Marktwirtschaft nicht so klar ein Jungtim sind, wie man das vielleicht so in der Zeit nach dem Mauerfall gedacht hat, als Francis Fukuyama da vom Ende der Geschichte gesprochen hat und man gedacht hat, jetzt setzen sich diese Werte durch. Aber trotzdem finde ich, ist klar, dass ein Land wie China, das stark auf Investitionen, sein Wachstum gründet, stark auch auf westliche Investitionen und sehr lange auch eine verlängerte Werkbank für viele westliche Konzerne war und so weiter, damit seiner Bevölkerung einen großen Wohlstandszuwachs ermöglicht hat, der eben in Ländern, wo es solche Investitionen gibt, nicht. Das ist ja auch die Debatte im Moment bei der Frage, was passiert in Afrika? Die Länder, die es verstanden haben, so eine Rechtssicherheit vor allem auch zu gewährleisten für Unternehmen, die sich engagieren, stehen besser da. Das heißt nicht, dass man irgendwie Rohstoffe verscherbeln muss oder Arbeitskräfte oder Kinderarbeit gutheißen muss. Aber grundsätzlich erstmal zu sagen, ich finde, ich sage das auch nur, es wirkt wie eine Plattitüde, aber ich habe den Eindruck, in der aktuellen Debatte kommt das ein bisschen zu kurz. Und so viele Leute, die einfach mal sagen, also grundsätzlich ist der Markt erstmal was Wohlstand schafft, das ist so ein bisschen verpasst worden in den letzten Wochen.
Ja, der aber sozialen Ausgleich braucht. Und da sind wir vielleicht beim Anfang unseres Gesprächs.
Wir haben Sozialausgaben auf Rekordniveau.
Genau. Aber das ist ja das Verrückte, dass wir das haben, also in Deutschland. Ja, und dass aber trotzdem ein Gefühl da ist, als sei das Land ungerechter denn je. Und das ist natürlich politisch schon ein Problem.
Das liegt halt auch an den Erwartungen. Also das Leistungsversprechen der alten Bundesrepublik, dass der Aufstieg jedem durch Leistung gelingen könnte, ist natürlich in einer Gesellschaft, wo also die Durchlässigkeit ungenügend ist aufgrund des Schulsystems, aufgrund von steigenden Erbschaften und so weiter, produziert erstmal Enttäuschungen. Aber ich glaube, die Antwort ist eben nicht eine Systemkritik, sondern eher so eine relativ kleinteilige Debatte, für die viele auch zu bequem geworden sind. Also ich glaube, man müsste viel stärker über konkrete Politikfelder ringen und sich auch damit abmühen, was denn die bessere Wohnungspolitik am Ende ist.
Dann tun wir das, Frau Nia, und gleich mit einem Thema, bei dem man sich auch fragen könnte, ist der Kapitalismus an sich das Problem durch seine Wachstumslogik und den Raubbau an der Umwelt, der damit einhergeht? Oder kriegen wir vielleicht gerade mit Marktinstrumenten das Klima gerettet? Sie hören Deutschland von Kultur, der Tag mit Elisabeth Nia, Chefreporterin der Wirtschaftswoche. Wir haben jetzt 3 Sekunden Erkenntnis der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer für Sie.
Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif.
Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif, sagt die CDU-Chefin. Wem sagt sie das, Frau Nia? Ihren eigenen Leuten in der Union, die bisher alles blockieren?
Ja, genau. Das ist ein Zugeständnis an den Wirtschaftsflügel. Sie glaubt, dass sie das machen muss. Es ist ein bisschen erstaunlich, wie stark sie ihre Haltung verändert hat. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich ja erst für eine CO2-Steuer ausgesprochen. Und also ich bin beeindruckt davon, wie negativ jetzt auch daraufhin die Kommentierungen waren. Die FAZ hat gerade einen Kommentar veröffentlicht, so nach dem Motto, wenn das Europawahlergebnis nicht gut ist für die CDU, dann steht die Kanzlerfähigkeit von AKK zur Disposition. Also das ist schon interessant, wie umstritten diese Linie ist, ihre Person ist. Also sie hat ja im Moment nicht viel Gestaltungsmöglichkeiten, da sie nicht in der Regierung ist, sondern sie kann sich eigentlich nur so in der Parteiprogrammatik entfalten. Und da bei so einem zentralen Punkt so eine Kehrtwende zu machen, das ist schon ein Zeichen von Schwäche. Und das wird von vielen auch so registriert, glaube ich.
Ein Zeichen von Schwäche oder eben auch symbolisch für die CDU insgesamt, bei der ich den Eindruck habe, die ist irgendwie zwischen Ratio und der neuen Lust, sich als Wirtschaftspartei des alten Schlages wieder zu entdecken. Also erstmal sehr naheliegende Interessen schmutziger Industrien zu bedienen.
Also ich bin froh, dass Sie das so formulieren, weil man ja große Zweifel haben kann, ob es generell wirtschaftsfreundlich ist, für klimafreundliche Produktion zu sorgen und Anreize zu schaffen. Also ich fand interessant, dass zum Beispiel Bosch als wirklich großes globales energieverbrauchendes Unternehmen auf der Hauptversammlung letzte Woche angekündigt hat, in einer relativ kurzen Frist CO2-neutral produzieren zu wollen. Ich war kurz davor bei der BASF, die sich da auch ehrgeizige Ziele gesetzt haben, jetzt eine große Fabrik in Indien eröffnen, die nur mit Solarenergie betrieben wird oder nur mit erneuerbaren Energien. Also man kann auch so ein bisschen sagen, die CO2-Steuer wirkt, ohne dass sie eingeführt wurde. Also schon der Diskurs ändert das Verhalten der Unternehmen und die Union hinkt da so ein bisschen hinterher.
Ja. Ich meine, es sind natürlich auch Interessen, keine Frage. Also wir reden ja auch über Zeiträume von 20, 30 Jahren, Transformationen, die natürlich dann auch erstmal schmerzhaft sind. Also ich will es auch gar nicht so wegdrücken als nur komplett, irrational. Doch, ich habe gerade Ratio gesagt. Denn das Klimaschutzproblem ist nun natürlich das Größere und das, was uns dauerhaft über mehrere Generationen beschäftigen wird, wo man dann auch mal politisch verantwortlich sagen muss, okay, eine Industrie, die dann 10, 20 Jahre leidet, ist vielleicht in Kauf zu nehmen.
Also es gibt ja inzwischen auch genug Teile der Industrie, die am Klimaschutz verdienen und die auch ein Eigeninteresse daran haben, dass die Natur irgendwie erhalten bleibt und die auch Interessen ihrer Aktionäre an diesem Thema Rechnung tragen müssen. Also so ein Rieseninvestor wie BlackRock hat gerade so einen neuen Sustainability-Fonds aufgelegt, mit dem also Geld nur in solche Bereiche fließen muss. Und man hat ja zum Beispiel gesehen, also was für einen Widerstand Donald Trump bekommen hat, als er in Amerika erstmal so seine Zweifel am Klimawandel ganz zu Beginn seiner Amtszeit, wieder die ganzen modernen Industrien in Kalifornien aufgestanden sind, die Vertreter und sich gegen ihn positioniert haben. Also man kann wirklich nicht sagen, dass so die Wirtschaft geschlossen gegen Klimaschutz ist. Ganz im Gegenteil, es ist wirklich eine Frage der Instrumente und auch dafür braucht man eigentlich eben mehr Abstimmung in Europa. Deswegen hätte ich es überzeugender gefunden, wenn die Union jetzt gesagt hätte, wir tun mehr dafür, um europäisch da gemeinsam zu agieren bei dem Thema und geben von deutscher Seite dann vielleicht was anderes in den Topf, wenn die Partner in Europa da mitziehen.
Also was wir brauchen, da sind Sie dabei, eine CO2-Steuer, die einen spürbaren Preis auf CO2 erhebt, damit eben solche technischen Entwicklungen beschleunigt werden.
Ja, fände ich richtig.
Haben Sie ein Preisschild für die Tonne? Es geht ja irgendwie so zwischen 20 und 180. 180 sagen die Schüler, die demonstrieren, im Verein mit den Wissenschaftlern, 20 kursiert so bei der SPD, die das ja will.
Ja, also es muss spürbar sein. Es ist aber, glaube ich, auch wichtig, für wen die gilt und für welche Bereiche. Also wir haben ja lange ziemlich große Anpassungsleistungen jetzt schon in der Industrie gehabt. Und die Frage ist, in welchem Tempo und mit welcher Bepreisung man das für die Verbraucher spürbar macht. Und da fand ich die Untersuchung, die Berechnung vom Klimainstitut in Potsdam ganz interessant zu sagen, man kann die CO2-Bepreisung auch so machen, dass sie nicht einseitig sozial Schwächere belastet. Da, glaube ich, bedarf es noch konkreter Umsetzungsvorschläge, wie das eigentlich gehen kann. Also was ist dann mit dem Pendler, der jetzt mit dem Auto irgendwie zur Arbeit fahren muss? Wie wirkt sich das bei dem ganz konkret aus, wenn wir gleichzeitig auch einen Anreiz schaffen wollen, eben nicht Benziner und Diesel zu fahren, sondern eine andere Form von Mobilität zu unterstützen? Also ich glaube, da fehlt es noch so ein bisschen an konkreten Umsetzungsvorschlägen.
Einer, der sich am meisten wehrt innerhalb des Bundeskabinetts gegen ambitionierte Klimaziele, zumindest für sein Ressort, Andreas Scheuer, der Verkehrsminister, der ist heute ganz nah an der Lösung vielleicht nicht all seiner Probleme. Also ich glaube, alle Pendler erreichen wir damit nicht. Aber ja, vielleicht für einige zumindest. Wenn er es denn nur wüsste, wir helfen gerne gleich weiter. Der Tag heute mit der Journalistin Elisabeth Nia und dankenswerterweise hilft mir Max Rabe bei der Ankündigung unseres nächsten Themas.
Fahrrad fahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, ich trete in die Pedale.
Er braucht kein Motoren-Fahrradfahren. Max Rabe, dieses Lied wird er heute Abend live singen in Dresden beim Nationalen Radverkehrskongress. Mit dabei Andreas Scheuer, der Verkehrsminister, der auch das große Ziel mit propagiert, den Fahrradanteil am Verkehr zu steigern. Frage nur, Elisabeth Nier, warum tut er politisch so wenig dafür?
Naja, die CSU hat sich traditionell auch immer als Partei verstanden, die sehr stark die Interessen der Automobilindustrie vertritt. Und ich sehe bei ihm, auch wenn ich an diesem ganzen Handling des Dieselskandals sehe, eigentlich noch nicht so richtig, dass sich die Richtung da verändert hat. Und die Frage, ob man zum Beispiel Städte wie Berlin fahrradgerechter macht, ist ja auch mehr eine kommunale, beziehungsweise in Hamburg und Berlin dann Landesangelegenheit, auch in Bremen. Da hat die CSU auch nur begrenzte Möglichkeiten.
Sie könnte in München anfangen, obwohl zumindest kommunalpolitisch hat sie da auch keine Verantwortung oder zumindest nicht in erster Linie. Aber Sie nennen Berlin. Berlin ist ja bekanntermaßen rot-rot-grün regiert. Auch da merkt man, dass eine Konstellation, die eigentlich das Fahrrad propagiert und liebt und auch glaubwürdig, vor allem mit den Grünen, das auch nicht so richtig schnell vorankriegt. Was mich manchmal auf die Frage zurückführt, ist dieses Land doch so sehr eine Autofahrernation, dass das ein ganz großer irrationaler Teil unserer Politik bleibt?
Das kann sein. Also es gibt bestimmt in Deutschland mehr als in anderen Ländern Widerstände, wenn Leute auf ihr Auto verzichten sollten oder mehr dafür zahlen sollen. Und es ist ja auch so, wenn man sich anschaut, CO2 als maßgeblicher Faktor, der den CO2-Ausstoß verantwortet, wo in Deutschland weniger passiert ist als in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Industrie. Wenn man sieht, dass jeder fünfte zugelassene Neuwagen ein SUV ist in Deutschland, der also einen relativ hohen Schadstoffausstoß hat, und so fragt man sich auch, also haben die Leute, die Bürger, die Konsumenten selber vielleicht nicht genug verstanden, dass es Probleme gibt mit Energieverbrauch, Klimawandel und so weiter.
Und die Konzerne, die das anbieten, die Automobilkonzerne, die das stark propagieren, den SUV nach wie vor.
Absolut, aber ich glaube nicht, dass in Berlin das Hauptproblem die Angst vom Wähler oder Angst vom Bürger ist, sondern ich denke manchmal, es gibt wirklich eine mangelnde Bereitschaft, so groß zu denken, große Veränderungen zu machen. Also als die U-Bahn eingeführt wurde oder als andere große Städte bauliche Sachen angegangen worden sind in der Zeit, als Berlin in der heutigen Form entstand, da sind, glaube ich, auch viele Dinge futuristisch erschienen. Und eigentlich müsste man heute solche Dinge machen, wie jetzt der Vorschlag vom Wochenende in Köln, den Hauptbahnhof unter die Erde verlegen, solche Sachen angehen.
Oh nein, Frau Nier, noch ein. Ich denke irgendwie an Stuttgart und dann kriegen wir wieder, aber gut, wir behalten es mal weit hinten im Hinterkopf. Aber was Sie gerade sagen, so diese futuristische Option, ich habe mich manchmal gefragt, ob wir in 20, 30 Jahren, vielleicht 40 Jahren zurückgucken auf eine Zeit, wo wir Kopfschütteln sagen, damals sind Leute mit Verbrennungsmotoren individuell in Städte reingefahren und haben das Ding dann auch noch stundenlang abgestellt auf exklusiven Plätzen. Mitten in den Städten, die man doch so dringend fürs Wohnen bräuchte zum Beispiel.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also so wie wir heute ja auch schon auf die Zeit zurückschauen, in der wir sagen, Mensch, also wir sind damals auf der Autobahn gefahren in kleinen Autos ohne Gurt, vorne drin, hinten drei Kinder, vorne zwei Erwachsene, die beide geraucht haben. und es gab so viel mehr Verkehrstote als heute. Warum, um Gottes Willen, hat man das eigentlich nicht viel eher dafür gesorgt, dass die Autos und der Straßenverkehr sicherer wurden? Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir so zurückschauen.
Und gleichzeitig, bevor jetzt die ganze böse Hörerpost von Pendlern kommt, will ich das an dieser Stelle auch noch mal sagen, weil ich habe mich vorhin auch in der Redaktionskonferenz selbst erwischt, bei dem man merkt es ja, wie ich diese Städte gerne hätte. Und gleichzeitig sehen wir aber dieses Land, das natürlich auch ein ländlich geprägtes Land ist, ein Land, das viele mittelgroße Städte hat, wo die ganze Logik und die ganze Lebenslogik auf dem Auto beruht. Ich frage mich, inwieweit man da wirklich etwas ändern kann, ohne den Menschen das Leben auch richtig schwer zu machen.
Naja, mein Eindruck ist, dass auch bei den Pendlern die Lust am Auto nicht so ungebrochen ist, wie sie mal waren. Also das eine ist, dass viele Menschen ohne Auto überhaupt nicht klarkommen und nicht zur Arbeit kommen würden und so weiter. Aber das sind natürlich trotzdem auch die gleichen Leute, die jetzt von Dieselgate betroffen sind. Mein Bruder wohnt in der Nähe von Nürnberg auf dem Land und der macht sich irgendwie Sorgen, dass da ein Fahrverbot kommen könnte. Das sind die Leute, die im Stau stehen, die nicht zur Arbeit kommen, die irgendwie morgens um 6 losfahren statt um 8, weil dann die Straßen frei sind, weil sie dann eine halbe Stunde weniger zur Arbeit brauchen. Also diese Stadt-Land-Trennung, als wären alle Leute, die jetzt außerhalb der Großstädte wohnen, grundsätzlich nur begeisterte Autofahrer und würden irgendwie gerne noch ihr altes Zweitauto verteidigen. Also diese Logik teile ich nicht.
Elisabeth Nier im Deutschlandfunk Kultur. Elisabeth Nier, Sie kommen aus Eutin, richtig?
Ja.
Schleswig-Holstein.
Kleinstadt.
Ja, okay. Mhm. Sie haben verschiedene spannende Stationen gehabt in Ihrem Leben beruflich. Sie waren beim Spiegel noch in Bonn, bei der Zeit viele Jahre. Jetzt sind Sie Chefreporterin bei der Wirtschaftswoche. Sie haben also selbst sicher schon den einen oder anderen Chef erlebt in dieser Zeit und haben jetzt ein interessantes neues Projekt gestartet, Chefgespräche. Ein Podcast, in dem es darum geht, was eigentlich einen guten Chef ausmacht. Darüber sprechen Sie mit prominenten Gesprächspartnern. Ein erstes Gespräch gab es schon mit Hubertus Heil, dem Sozialminister. Erste Erkenntnisse?
Also zum Beispiel sagt Herr Heil, Führung sei ein linkes Thema. Da kann man lange drüber streiten. Ich fand den Gedanken interessant. Er hat gesagt, Linke müssen oft viel eher rechtfertigen, dass der eine über die anderen Macht hat und zu sagen hat und Ressourcen verteilt und Gehälter erhöht, während eigentlich eher konservativ denkende Menschen Autorität und Führung und Hierarchie eher als was Naturgegebenes oder Natürliches empfinden. Deswegen sagt er, gibt es irgendwie eine viel stärkere Debatte innerhalb der Linken, was eigentlich gute Führung aussieht und so weiter, Führungsakademien bei den Gewerkschaften und so weiter. Fand ich einen interessanten Gedanken. Gibt auch Gegenbeispiele. Die Bundeswehr zum Beispiel ist auch eine Organisation, wo sehr viel über Führungskultur nachgedacht wird. Ich glaube, wenn man über Führung redet, ist das auch eine Art und Weise, Menschen zu porträtieren. Deswegen rede ich gerne mit Prominenten, auch mit Politikern darüber. Ich werde aber auch Wissenschaftler und Coaches und so weiter befragen. Aber wenn man Menschen danach fragt, was eigentlich ein guter Chef ist und welche Chefs sie geprägt haben, erfährt man eigentlich auch eine ganze Menge über sie selbst.
Ja, das stimmt. Haben Sie denn, ich habe darüber nachgedacht, mit wem Sie denn da sprechen werden. Unter anderem habe ich jetzt gesehen auf der Liste, Christian Lindner steht wohl bald an. Thomas de Maizière, also klassische erfolgreiche Machtmenschen. Haben Sie auch mal darüber nachgedacht, mit zum Beispiel einer Leiterin einer Kita zu sprechen?
Ja, oder auch zum Beispiel mit Bundeswehroffizieren, weil die oft sehr jung schon Führungsverantwortung übernehmen. Wir haben jetzt einfach mit Politikern angefangen, weil ich mit denen ohnehin zu dem Thema im Gespräch war. Thomas de Maizière zum Beispiel hat gesagt, er wollte eigentlich immer ein Buch über Führung schreiben, hat dann jetzt ein anderes Buch gemacht, aber aus dem brach das so richtig heraus. Und er hat, glaube ich, auch so in seinen langjährigen Kontakten, als er noch im Kanzleramt unter Angela Merkel war, immer wieder auch so im Vergleich mit Vertretern der deutschen Wirtschaft gesehen, was macht er eigentlich anders, wie funktioniert Führung in der Politik. Und ich glaube, da gibt es auch für Wirtschaftsvertreter noch viel Neues zu erfahren, weil die eben doch oft das Gefühl haben, Politik sollte auch mehr so funktionieren. Einer macht eine Ansage und die anderen machen mit. Und bekanntlich ist das ja oft ein bisschen zäher und komplizierter.
Ja, die Situation kennen ja alle. Ich meine, es haben ja im Prinzip alle Chefs. Also auch ein Thomas de Maizière hatte natürlich eine Chefin. Vielleicht empfindet Angela Merkel die Situation auch so, wenn sie nach Brüssel fährt, dass da irgendwie auch vielleicht jemand sitzt, ein Ratspräsident oder meinetwegen, wer sei es nur der Bundespräsident. Aber ich meine, in der Alltagssituation, wir kennen das. Ja, und wahrscheinlich kennt man auch diese beiden Reflexe, dass man sagt, eigentlich mitentscheiden möchten, mitreden möchten und gleichzeitig aber auch dieses Bedürfnis nach Führung.
Absolut. Also de Maizière hat mir erzählt von den verschiedenen Chefs, die er hatte. Das waren auch jemand wie zum Beispiel Richard von Weizsäcker mal, der frühere Bundespräsident. Und was er sich von jedem so abgeguckt hat, hat zum Beispiel gesagt, bei Biedenkopf eher so die Tendenz zum Grundsätzlichen, immer das erstmal zu fragen, wie wäre es denn nicht, wie wäre es denn eigentlich richtig und nicht zu sagen, was geht hier jetzt. Oder bei anderen sich bei jedem Gesprächspartner erstmal eine Minute alleine zu nehmen, wo man rekapituliert, worüber man das letzte Mal mit ihm gesprochen hat, um wirklich einen persönlichen Zugang zu finden und so weiter. Also auch ganz viele so praktische Tipps. Aber ich glaube, es ist eben, wie Sie sagen, also jeder hat mal Chefs gehabt. Die Untersuchungen zeigen, dass Menschen unheimlich beschäftigt, warum ihr Chef dieses oder jenes tut. Und wir haben im Moment so gegenläufige Prozesse. Einerseits fragen Leute, brauchen wir im Digitalzeitalter überhaupt noch Chefs, können nicht Teams viel mehr in Selbstverantwortung machen? Es ist ganz viel von Feedback-Kultur die Rede, wo also auch die Beschäftigten ihre Vorgesetzten kritisieren. Und gleichzeitig gibt es eine große Sehnsucht nach Autorität, Führung und eine Bewunderung für autoritäre Typen wie Elon Musk, also so den genialen Mann an der Spitze, der seine Ideen durchsetzt. Das findet zeitgleich statt und das muss irgendwie nochmal, glaube ich, neu ausgehandelt worden, was wann da richtig ist.
Aber glauben Sie, das ist sozusagen ein Dauerdilemma, das einfach drinsteckt, wo es auch wirklich Rezepte gibt, also fürs fürs Gute führen. Wir haben so eine Phase, auch lange Phase der Verflachung von Hierarchien. Also wer uns jetzt zuhört, ich stelle mal die Frage in den Raum, wer duzt alles seinen Chef? Wahrscheinlich mittlerweile unglaublich viele Menschen.
Ja, absolut. Und gleichzeitig tragen ja ähnliche Klamotten,
genau,
und so,
genau. Man erkennt es auch nicht mehr.
Ja,
man,
und so.
Und gleichzeitig steckt darin ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass dann auch so eine Art manchmal Verschleierung von Hierarchien stattfindet, die dann aber doch da sind.
Absolut. Bloß weil die großen CEOs aussehen wie ihre Praktikanten und in Sneakers rumlaufen, heißt das nicht, dass sie nicht Massenentlassungen ziemlich schnell irgendwie auch durchwinken können. Mhm. Also die Machtfragen ändern sich durch einen lässigeren Umgang nicht notwendigerweise. Aber was natürlich schon sich ändert, sind die Formen der Kommunikation und der Eigenverantwortung der Beschäftigten, glaube ich, weil das einfach auch ertragreicher und befriedigender für alle Beteiligten ist. Und die Beschäftigten sind aus Demografiegründen in einer stärkeren Verhandlungsposition. Das wirkt sich auch aus, dass einfach in Zukunft noch mehr gute Leute gesucht werden und sich mehr aussuchen können, wo sie arbeiten.
Elisabeth Nier, Chefgespräche heißt der Podcast, den Sie verantworten für die Wirtschaftswoche, die Gespräche, die Sie führen. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch heute.
Ich danke Ihnen. Tschüss.